SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Wir kommen zur Spitzenreiterin, zu Platz 1 und zu ganz was anderem, das kann ich schon mal sagen. Und zwar zum neuen Roman der US-amerikanischen Schriftstellerin Nell Zink. Sister Europe heißt der Roman im englischen Original und auch in der deutschen Fassung aus dem Rowohlt Verlag. Für die Übersetzung ist Tobias Schnettler verantwortlich. Jutta Persson, es beginnt an einem, ich würde mal sagen, noch recht kühlen Frühlingstag. Rund um eine Literaturpreisverleihung in Berlin treffen ganz unterschiedliche Menschen aufeinander. Wer sind diese Leute und was beschäftigt sie?
Ja, das ist eine sehr schräge Berliner Mischung, die da zusammenkommt. Man muss vielleicht noch kurz sagen, es geht um einen arabischen Literaturpreis, der an einen arabischen Erzähler vergeben wird. Ein großer Teil des Publikums, könnte man sagen, ist klassisches Spesenrittertum. Die sind einfach nur da, weil es hinterher was Gutes zu essen gibt und weil ein Gourmet-Dinner angekündigt wird. Dann kommen aber
wie
diese...
Wie das halt so ist bei Literatur.
Wie das halt so ist. Es sind im Grunde 6 Personen und ein Autor, wobei der Autor nur eine Nebenrolle spielt, würde ich sagen. 6 Personen, die dann durch den Berliner Tiergarten mehr oder weniger wanken, um letztlich beim Burger King was essen zu gehen, weil dieses Gourmet-Dinner so enttäuschend war. Und da haben wir, die muss ich jetzt kurz ein bisschen ausführlicher charakterisieren, damit man weiß, mit wem man es zu tun hat. Also es geht um Nicole. Das ist eine 15-jährige Trans-Jugendliche, die gerade auf dem Berliner Straßenstrich ausprobiert hat, ob sie als Mädchen durchgeht. Ihren Vater namens Demian, das ist ein Kunst- und Architekturkritiker, der mal als pflegeleicht beschrieben wird, weil er eben nie was Negatives sagt und dadurch bei allen Architekten und Künstlern international sehr angesehen ist. Dann haben wir den arabischen Ölprinzen namens Radi, der in Schweizer Internaten aufgewachsen ist und eigentlich diesen Preis vergeben soll, weil seine Großmutter unabkömmlich ist. Das bedeutet aber, sie hatte einfach keine Lust, im Februar nach Berlin zu fliegen. Kann man auch verstehen. Dieser Radi soll also den Preis übergeben, will aber eigentlich ganz schnell weg in den Friedrichshain, weil es da eine homosexuelle Sexparty gibt, an der er teilnehmen möchte. Dazu kommt ein Amerikaner namens Toto, das ist ein Freund von Demian. Das ist so ein, könnte man sagen, so ein abgehangener Expat, der Berlin in den 80er Jahren ganz toll fand, weil es da so rau und ruppig zuging. Und jetzt hat er sich so eine neue Existenz erschaffen als Fanzine-Kleinverleger und verdient damit ganz gut. Der wiederum hat ein Date mit einer jungen Amerikanerin namens Avianca. Die haben sich über eine Dating-App kennengelernt. Bisher hat sie immer abgesagt. Sie hat die großartigsten Absagen der Welt parat, die man sich so vorstellen kann. Aber an diesem Abend taucht sie auf. Dann gibt es eine sehr edle Europäerin namens Livia. Also das ist eine Deutsche, aber sie ist so die unamerikanischste Figur vielleicht in dieser Gruppe. Die arbeitet als Gartenbauberaterin, also ist Spezialistin für englische und französische Gärten, lebt in einem modernistischen Glashaus, was dann noch eine wichtige Rolle spielen wird, hat einen Großpudel, der mal als saugfähiger Hund beschrieben wird, weil er so flauschig ist, aber gleichzeitig eben deshalb auch ein Problem darstellt, wenn es draußen regnet, weil er eben sich so schnell vollsaugt. Und dazu kommt dann noch so als clowneske und zunehmend aber bedrohliche und unheimliche Figur ein Undercover-Kripo-Beamter namens Klaus. Der ist nämlich hinter dieser Gruppe her, weil er diese Nicole auf dem Strich beobachtet hat und gedacht hat, er kann jetzt einen Pädo schnappen und kann dieses Transmädchen beschützen. Und deshalb folgt er dieser Gruppe. Und es stellt sich aber immer mehr raus, dass er doch eine sehr zweifelhafte Gesinnung hat. Also habe ich jetzt noch jemanden vergessen?
Nein.
Das war's.
Ich würde sagen, es gibt bestimmt noch 2, 3 Nebenfiguren, aber ich würde sagen, das ist fast ein Szenenapplaus wert. Einfach aus dem Kopf dieses Personal. Okay. So. Aber ich glaube, das macht auch einiges aus. Und das Erstaunliche ist, dass man über dieses Personal irgendwann auch gar nicht mehr so nachdenkt. Denn man hat die dann wirklich auch im Kopf. Und das werden wir auch in der Lesestelle gleich erleben. Also nach dieser Preisverleihung, wir haben es schon gehört, irren Nicole, Prinz Radje, Demian, Avianca und so weiter durch Berlin. Und die versammeln, also nachdem sie dann zwischendurch dann wirklich was gegessen haben, im besagten Fastfood-Restaurant, landen die dann alle in diesem merkwürdigen Glashaus, in dem Livia wohnt. Und damit wären wir wirklich bei der Lesestelle, die Antje Kall vorträgt. Bitte sehr.
Die Nazis, setzte Radje an. Er wollte etwas Abfälliges sagen, verzichtete dann aber darauf und schrieb den Abend endgültig als eine auf fast teuflische Weise aus dem Ruder gelaufene Sache ab. Er stieg über das Gartentor hinweg. Avianca öffnete es, damit Nicole hindurchschwanken konnte. Sie gingen über den schmalen Pfad durch merkwürdige Lichteffekte hindurch, die sich durch die Lage des Hauses inmitten großer Apartmentkomplexe ergaben. Nutzlose Nachtlichter auf unbenutzten Balkonen warfen einen verwirrenden Schein auf bläulich-schwarze Fichten und die schillernd glänzenden, kohlenschwarzen Äste nasser, nackter, frierender Linden. Weißlicher Dunst aus fast unsichtbarem Regen malte Lichtkreise um jede der beleuchteten Klingeltafeln. Die dunkle Hecke um das Haus, die bei Tageslicht bloß blickdicht war, war im Zwielicht tief matt schwarz. Was die Überraschung oder den Schreck nur steigerte, als sie um die Ecke bogen, vorbei an der Nische, in der 4 Mülleimer standen, grau für Restmüll, blau für Papier, gelb für Kunststoff, grün für Kompost und die Vorhänge weit aufgezogen und Livia, Toto und Demian ins Gespräch vertieft vor sich sahen. Livia saß seitlich auf einer Reihe Barcelona-Sessel, die als Sofa nebeneinander gestellt waren und kraulte mit der rechten Hand, Gedanken verloren, Fistis Ohren. Demian lag ihr gegenüber auf einer gestreiften Couch in Socken, gelb, und sprach mit ernster Miene. Toto, ebenfalls in Socken, lief auf und ab, unterbrach Demian und gestikulierte lebhaft. Livias Haltung war elegant und schön, während Demian nachdenklich und wehmütig wirkte. Toto erschien als der unsichere, aber geliebte Freund der beiden. Der Effekt auf die drei gerade eingetroffenen Besucher war unmittelbar. Jeder identifizierte sich auf seine Weise mit den Figuren, die ihnen auf der Bühne des Hauses präsentiert wurden. Nicole erkannte sich in Livia wieder, müde, glamourös, eindrucksvoll. Miss Flake fühlte sich zu Toto hingezogen, der ihr wie eine ältere männliche Version ihrer selbst vorkam, wie er durch das Haus stapfte und sich in etwas hineinsteigerte. Radje spürte, wie aus der Mitte seines Herzens ein Pfeil der erhofften Freundschaft auf Demian zusteuerte. Die Ruhe, die Demian durch die Fensterscheibe ausstrahlte, seine intelligenten Augen, sein Abwägen und Neuabwägen von Argumenten mit geneigtem Kopf. Das war der Look, den Radje anstrebte. Den eines weisen und wirkungslosen Gottes.
Antje Kall las aus Sister Europe, der neue Roman von Nell Zink, in der deutschen Fassung von Tobias Schnettler, erschienen im Rowohlt Verlag, steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Vielen Dank. Die Lesepassage ist nicht ganz so typisch, würde ich sagen, denn der Roman ist ja doch geprägt von sehr viel schnellen Dialogen. Aber man hat ja schon mitbekommen, worum es in diesem Buch geht, nämlich um Identitäten und Selbstbilder, die im Wandel sind. Und am Ende sitzen alle im sprichwörtlichen Glashaus. Nicole Steiner. Im Mittelpunkt, wenn man überhaupt von einem Mittelpunkt sprechen kann, steht auf jeden Fall das unsichere Transmädchen Nicole. Das ist, und das muss man sagen, ein literarischer Balanceakt. Ist Nell Zink, Nicola Steiner, dieses Wagnis gelungen?
Ja, ich finde es interessant, dass Sie sagen, Nicole steht im Zentrum. Für mich ist das wirklich ein sehr ausgeglichenes Figurenkabinett. Der Berliner Kulturschickeria erinnert ein bisschen an F. Scott Fitzgerald, nur ohne Glamour. Also was ihr sehr gut gelingt, wenn Sie danach fragen, was gelungen ist, ist der Zusammenschnitt aus allem. Die Dialoge, die sie zusammenbringt, die Figuren, die sie zeichnet. Sie macht eigentlich am Anfang so eine Great American Novel auf und zeigt jede Figur in einem Kapitel erstmal als sozusagen Figur, ja, das, was Sie wirklich bravourös zusammengefasst haben, Jutta Persson, wird dort auf mehreren zig Seiten, also auf eine sehr kunstvoll und auch amüsant ausgebreitet. Und deswegen, finde ich, sind die Figuren in dem Sinne sehr lebendig, sehr eigenwillig, auch ein bisschen überzeichnet, auch ein bisschen satirisch. Es ist wahnsinnig humorvoll. Wir haben jetzt immer die Übersetzer gelobt. Ich finde, Tobias Schnettler macht das auch ganz hervorragend, dass er diesen humorvollen, ironischen Ton von Nell Zink sehr gut transportiert. Es gibt beim Radio immer wieder mal den Tipp, man solle doch während man spricht lächeln, weil das Publikum am Gerät es hören würde, wenn man lächelt. Und ich habe bei Nell Zink den Eindruck gehabt, sie hat beim Schreiben die ganze Zeit mitgelächelt, weil man auch, wie Sie das vorhin erzählt haben, ich musste die ganze Zeit lächeln, während Sie die Figuren aufgezählt haben, weil es ist ein Schalk in all dem, was sie da schildert. Und dieser Schalk kommt auch bei den Debatten raus. Also bei der Wokeness-Debatte, bei der Maskulinitätsdebatte, bei überhaupt allen gesellschaftlichen Ambivalenzen, die da verhandelt werden. Sie nimmt die Debatte nicht allzu ernst, aber sie führt sie auch nicht richtig vor. Also sie macht sie nicht lächerlich. Aber
vor allem
sie
beschädigt
zeigt,
sie die Figuren nicht.
Das sie beschädigt die Figuren nicht und sie zeigt aber auch zum Beispiel bei Klaus, die Debatte findet ja immer aus der personalen Perspektive desjenigen statt, der sie gerade in irgendeiner Form erlebt. Und das kann man den Leuten ja trotzdem nicht abstreitig machen, dass sie so denken und leben. Und das macht Nell Zink natürlich ausgesprochen raffiniert, auch bei Nicole. Das Erleben von Nicole, dass sie während des Schlafes einfach merkt, sie ist ein Mann und darunter leidet, das ist ganz toll in kleinen Strichen gezeichnet und ich finde sehr glaubwürdig, ohne dass ich es beurteilen kann.
Mein Eindruck ist, Nell Zink thematisiert in diesem Roman alles, was sich möglicherweise ein deutscher Autor niemals trauen würde. Sie nimmt wirklich alle Fallstricke der öffentlichen Debatten und führt sie kunstvoll vor. Christoph Schröder, hat Ihnen dieses Diskurs- und Identitätstheater gefallen?
Ja, also es wäre ja völlig irrsinnig, die Brillanz dieses Romans und dieser Autorin zu bestreiten. Man muss vielleicht mal sagen, Nell Zink ist eine amerikanische Autorin, die aber seit 13 oder 14 Jahren in Brandenburg lebt. Also wenn man sich fragt, warum schreibt die überhaupt so einen Roman, die kennt das alles. Also das ist brillant und das ist auch das, was mich an diesem Roman so eingenommen hat, dass ich da ganz offensichtlich das Buch eines Menschen lese, der sich um überhaupt nichts schert. Ja, also der auch nichts zu verlieren hat, der ist es vollkommen egal, ob sie dafür aufgespießt wird oder nicht. Ich meine, da stehen Sätze drin. Also wenn ich nur einmal Klaus, der Polizist, der im Wedding groß geworden ist und der irgendwann den Satz sagt, er hat keine Angst vor den muslimischen Zuhältern, aber Angst vor den nigerianischen Studierenden mit Studienabschluss. Also jeder Satz ist eine Pointe, jeder Satz ist fein formuliert, die Figuren sind ganz kalkuliert überzeichnet. Ich möchte dennoch bei aller Bewunderung für diese Schärfe und für diese Beobachtungsgabe ganz dezent die Frage stellen, ob es nur mir so gegangen ist, so in etwa ab der Hälfte des Buches, dass ich genug davon hatte.
Ja, ich glaube, da kommen wir dann im Grunde genommen zu der Frage, bietet dieser Roman jenseits von diesem geistreichen Parodieren all dieser Debatten noch mehr?
Also tritt er nicht möglicherweise ein wenig auf der Stelle irgendwann?
Bietet er literarische oder vielleicht auch popkulturelle Tiefe? Ich glaube ja, das findet man in diesem Roman, wenn man nur genau liest. Wie sehen Sie das?
Okay. Also mir ging es nicht so. Also ich hatte,
lesen Sie genauer.
Ich hatte überhaupt gar nicht zu viel davon. Von mir aus hätte der ruhig noch länger sein können. Ich wollte die ganze Zeit schon anfügen, ja, es geht um Identitätsdebatten, es geht übrigens auch um Klimawandel und es geht um Climate Fiction. Also es gibt so ganz tolle Stränge von Fieber, von Überhitzung, von Überflutung und es kommt dann in allen möglichen Varianten wieder vor. Aber ich glaube, das ganz große Thema dieses tollen Romans ist das Erzählen, weil im Grunde diese Figuren, man kann sagen, die labern sehr viel. Also das ist oft so ein Partygespräch und dann bewegen die sich so eben durch das wilde Berlin, also wild in Anführungszeichen. Und gleichzeitig geht es aber schon auch immer darum, wie diese ganz großen Geschichten, die uns alle betreffen und berühren, also jetzt nicht nur der Klimawandel und die Identitätsfragen, sondern auch Fragen nach Selbstverortung, nach Zuneigung, Zugehörigkeit, das wird da alles mitverhandelt und zwar zum einen auch über diesen anfangs erwähnten arabischen Autor, der den Preis bekommt. Also der triggert eigentlich oder der stößt so Nachdenken über das Thema Narration an oder über das Thema Erzählen. Und dann, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen wild oder übertrieben, es gibt da die ganze Zeit noch ein Gespräch über Architektur. Also es geht um diese Glashäuser, es geht um nomadisches Wohnen, es geht um Zelte. Und an einem bestimmten Punkt läuft dieses Gerede oder Gespräch über das Wohnen, kommt zusammen mit so, eigentlich mit so orientalischen Teppichen. Also der Teppich ist ein ganz wichtiger Bestandteil in diesem Buch und natürlich wird auch der Orientalismus wieder auf die Schippe genommen. Es verbindet sich aber eigentlich mit so einer Idee, dass man immer und immer weiter erzählt. Und das tun ja auch diese Figuren auf eine Art. Und deshalb hat mich das überhaupt nicht gelangweilt. Noch dazu ist es von Nell Sink dann auch so menschenfreundlich erzählt. Also nicht bis auf Klaus vielleicht, aber... Also ich würde sagen, es gibt eine Zuneigung zu diesen Figuren.
Nein, ja, also Entschuldigung, aber es gibt vielleicht eine Zuneigung, aber also es gibt vielleicht zu bestimmten Figuren eine Zuneigung. Das, was Sie auch gesagt haben, die Figuren werden nicht verraten, das stimmt. Also auch dieses Transmädchen in ihrer Transidentität wird vollkommen ernst genommen. Das wird nicht vorgeführt. Aber Entschuldigung, alle anderen um sie herum und deren Gedanken im Hinblick auf das Transmädchen, also wenn das keine bösartige Satire ist, also ich meine, Damian also, ist doch keine positive Figur. Das
aber
ist doch Toto
nimmt sie ja sehr also, ernst und so. Also da, klar, da geht es um dann die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren. Ich finde das noch interessant, was Sie gesagt haben, weil es zwei Dinge verbindet. In meinen Augen ist es auch interessanterweise, wie die alle anderen Bücher, ein Text über Einsamkeit. Einsame Menschen, die suchen, ja, die Sehnsucht nach Zuwendung haben in irgendeiner Form, die ihren Platz im Leben suchen, immer noch. Und lustigerweise, diese ganze Clique, die da jetzt sozusagen in diesem Stillleben geschildert wurde in der Passage, die existiert ja nur, weil der Polizist sie die ganze Zeit beobachtet. Die gibt es ja sonst gar nicht richtig. Die leben so vor sich hin, das ist reine Kontingenz und das wird auch verhandelt. Das ist sozusagen überflüssiges Personal, wenn ich es mal zugespitzt formulieren sollte. Aber dadurch, dass jemand außen steht und sie immer wieder beobachtet und sozusagen in eine Form bringt, beginnen sie zu leben und beginnen sie zu existieren. Und die Fragen, ganz kurz, die Fragen, die Sie jetzt angesprochen haben, sind insofern interessant, weil das ist, glaube ich, eine große Gabe von Nell Sink, dass sie sozusagen so ganz, ich sage jetzt mal, Hochkultur mit popkulturellen Dingen zusammenbringt. Also sehr ernsthafte gesellschaftliche Debatten mit sehr, Stichwort Burger King unterlegt, ja, also ein Riesenpudel, wo man an Thomas Mann denken muss und die Gruppe geht zu Burger King und dieses Spannungsfeld, finde ich, macht sie schon sehr, sehr gekonnt.
Und ich würde zum Abschluss ganz gerne noch auf den Titel wenigstens hinweisen, Sister Europe, da geht es sicherlich auch um Identitätsbilder und die Frage der Verschwesterung der Menschen, aber Sister Europe ist auch einfach ein Popsong, wir haben das vorhin gehört, es gibt diese Verbindung zwischen Hochkultur und Popkultur, es ist ein Song der Psychedelic Furs, Sister Europe, und in diesem Song gibt es die wunderbare Liedzeile Broken on a Ship of Fools. Sister Europe, der neue Roman von Nell Sink, den Tobias Schnettler ins Deutsche übertragen hat. Das Buch ist im Rowohlt Verlag erschienen und steht auf Platz 1 der SWR-Bestenliste im Juni. Und wenn ich am Anfang von der 50-jährigen Tradition der SWR-Bestenliste gesprochen habe, dann möchte ich das am Ende auch tun, aber mit einer anderen Nachricht. Wir sind uns unserer Geschichte, glaube ich, auch bewusst, wenn es mal traurig zugeht. Ein langjähriges Jurymitglied der SWR-Bestenliste, Sibylle Kramer, die Literaturkritikerin, ist im Alter von 84 in Berlin gestorben. Sibylle Kramer war jahrzehntelang Literaturkritikerin, unter unter anderem für die Zeit, für die Süddeutsche und den Berliner Tagesspiegel. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Veranstaltung. Die SWR-Bestenliste liegt natürlich auch in voller Länge vor, etwa zum Nachlesen im Internet auf unserer Homepage swrkultur.de. Und im gut sortierten Buchhandel gibt es die legendären und wichtigen und guten Bestenlisten-Flyer mit Informationen zu den ausgewählten Büchern. Aus der Jury der SWR-Bestenliste waren im Künstlerhaus Edenkoben zu Gast Jutta Persson, Nikola Steiner und Christoph Schröder. Aus den besprochenen Büchern haben Antje Keil und Johannes Wördemann gelesen. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Vielen Dank.